So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Algorithmen, Liste, Keller, Schlange, Baum. Das waren die abstrakten Datentypen, die wir jetzt kennengelernt haben. Mit denen wollen wir jetzt doch so ein bisschen rumspielen. Aber vorher möchte ich auf einige wichtige Termine hinweisen, die so in den nächsten Wochen anstehen. Also, am Dienstag, den 24.01. machen wir etwa um 15.30 Uhr das traditionelle Jahrgangsfoto. Dazu treffen wir uns alle auf der Treppe neben der links von der Mensa und dort stellen Sie sich bitte alle nach Körpergröße sortiert auf. Ja, das ist irgendwie ein komplizierter Vorgang, wenn Sie mal einen Blick auf die Homepage der Algorithmen, also nicht in StudIP, sondern auf dem Server der Informatik werfen, dann sehen Sie dort die Fotos der vergangenen Jahre, wie sich Ihre Kommilitonen da alle ordentlich aufgestellt haben. Das heißt, wir werden dann eine Formel rausgeben, wo Sie aus Ihrer Körpergröße die Stufe ausrechnen können, auf die Sie sich dann stellen. Ja? Sie werden dazu auch einzeln aufgerufen nach Körpergröße, damit das irgendwie hundertprozentig klappt. Das Ganze ist freiwillig, wer nicht möchte, der muss da nicht kommen, aber gerne später können Sie mal sagen, weißt du noch damals, ja, im Winter 2016, 17, 3 Tage unter Wasser marschiert, nichts zu trinken, furchtbar. So, dann eine Woche später, am 31.01. beginnt die Evaluation. Evaluation. Ja, es gibt, die Professoren sind angehalten, ihre Veranstaltungen evaluieren zu lassen und deswegen machen wir das auch in dieser Veranstaltung und da wird es eine elektronische Webseite geben, wo Sie über diese Veranstaltung elektronisch sich äußern können. Nehmen Sie das bitte ernst, es ist wichtig. Wir müssen wissen, wie Sie diese Veranstaltung empfunden haben, damit dann in den nächsten Durchgängen darauf reagiert werden kann. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich wollte erst die Termine durchgehen. So, dann haben wir eine Woche später, möchten Sie vielleicht gerne wissen, wie die Evaluation abgelaufen ist und dann möchte ich die gerne hier mit Ihnen besprechen, weil da sind ja auch Freitexte dabei. Also am 7.2. wird etwa gegen 15.30 Uhr ein Bericht zu der Evaluation hier mit Ihnen besprochen. So, dann die Woche drauf, das wäre der Montag, der 13.2., ein Tag vor Valentinstag, machen wir die traditionelle Wanderung. Ja? Wir gehen von hier aus zum Rubenbruchsee, das viertgrößte Binnengewässer Europas, und gehen n-mal um den Rubenbruchsee herum, n wählen Sie, und dann gehen wir wieder zurück. Ja? Das ist eine gute Gelegenheit, mal mit Kommilitonen zu sprechen, die Sie sonst vielleicht gar nicht ansprechen. Sie können mich auch fragen, was in der Klausur drankommt, ich werde es Ihnen allerdings nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, mal ins Gespräch zu kommen. Wir treffen uns also um 14 Uhr hier am Physik-Hörsaal, um diese Wanderung durchzuführen. So, dann am Montag, den 20.02. beginnt das OPI, also das Orientierungsprojekt Informatik. Das ist gedacht für die von Ihnen, die Bachelor Informatik studieren. Ich hoffe, Sie haben sich dafür auch bereits angemeldet. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hat, glaube ich, jetzt keine Chance mehr reinzukommen. Aber die, die sich angemeldet haben, kann ich nur ermuntern, das auch wirklich wahrzunehmen. Da werden Sie eine Woche lang die Dozenten der Informatik kennenlernen, damit Sie wissen, was in den anderen Semestern so angeboten wird. Ja, damit Sie bei Ihrer Studiengangsplanung schon mal wissen, aha, der und der und der, der hat die und die Interessen und der hält typischerweise die und die Vorlesung. Ich selbst, wie Sie wahrscheinlich wissen, bin da nicht mehr dabei. Ich werde jetzt pensioniert zum Ende dieses Semesters. Aber meine anderen Kollegen, die alle hier sind und Veranstaltungen anbieten, werden in dieser Woche da sein und werden mit Ihnen so grüppchenweise die Themen durchsprechen, die so im weiteren Verlauf des Studiums auf Sie zukommen. So, und dann haben wir natürlich noch, ich weiß, dass Sie da alle drauf warten, das ist dann am Donnerstag, den 23.02., da haben Sie dann um 9.30 Uhr die Klausur. Und da müssen Sie weiterhin natürlich am Ball bleiben mit den Testaten, dass Sie die Zulassung bekommen und dann hoffentlich auch die Klausur bestehen. So, das waren die Termine. Jetzt haben wir hier noch eine Ankündigung. Sprechen Sie, brauchen Sie das Mikro oder können Sie... Ja, ich lasse das mal an meinem Gürtel. Greifen Sie das, sprechen Sie da einfach rein.
Alles klar, ja, wo wir gerade bei Terminen sind. Hi erstmal, ich bin Sebastian Stöckel und... Zu den Terminen, die ich da noch dazufügen möchte, ganz gerne, ist das nämlich einmal direkt morgen, das wäre Dienstag, bis zum Donnerstag. Also der, heute ist der 17. bis 19. Danke sehr. Den gesamten Nachmittagsbereich lang in der Mensa hier, die Wahlen liegen schon seit ein paar Tagen immer wieder Wahlzettel hier aus, wen man wählen soll, wie man wählen soll. Aber die wenigsten wissen, glaube ich, was genau man wählt. Das ist zum einen Stura, das ist der Studierendenrat, der entscheidet unter anderem über das Semesterticket und woraus sich das zusammensetzt und damit über einen ziemlich großen Geldpool, etwa 4 Millionen Euro, soweit ich weiß, der unter anderem von euch mitfinanziert wird. Und davon Leute wählt ihr, die dann stellvertretend wieder den AStA wählen und damit dann die größte studentische Institution hier sind, die man so wählen kann. Und damit habt ihr jetzt, da ihr in dieser Demokratie, wie es so schön heißt, lebt, die Möglichkeit, genau das zu wählen und Einfluss auf unsere Politik hier zu nehmen, also in der Uni. Und dazu möchte ich euch ermuntern, einmal das wahrzunehmen im Bereich von Dienstag bis Donnerstag. Und das Zweite, was noch gewählt wird, das sind die jeweiligen Fachschaften, also der Fachschaftsrat, FSR. Die beiden Sachen stehen zur Wahl, jeweils per Zettelwahl, ganz normal wie in der alten Schule. Und die Fachschaft, das ist so euer direkter Ansprechpartner. Wenn ihr irgendwie Fragen habt in der Mathematik, dann könnt ihr damit zur Mathematikfachschaft gehen. Und wenn ihr Probeklausuren braucht von ehemaligen Jahren, dann könntet ihr das dort auch machen. Für mich wäre das jetzt die Mathematikfachschaft. Und das gilt für jeden von euch dementsprechend. Das auch ganz gerne wählen. Wenn ihr das gemacht habt, nur diese 3 Tage, das ist immer hier in der Mensa am Westerberg dementsprechend. Da, wo man ohnehin jeden Nachmittag ist. Und das war es auch schon von meinen Ankündigungen her. Danke dafür.
Gut, wunderbar.
Jo, danke.
So, dann machen wir wieder einen Kontext-Switch und kümmern uns um Bäume. Also... Wir hatten Bäume kennengelernt, das sind so Tierchen, die etwa so aussehen und in den Knoten können natürlich jetzt beliebige Objekte stehen. Ich habe jetzt schon mehrmals Bäume benutzt, um arithmetische Ausdrücke darzustellen. Ja, bitte nicht arithmetische Ausdrücke exklusiv mit Bäumen assoziieren, da können Studenten und Zweigang-Schlagbohrmaschinen und alles Mögliche in den Knoten gespeichert sein. Aber die arithmetischen Ausdrücke haben den Vorteil, dass Sie sie so kompakt irgendwie darstellen können. Ja, das heißt also, wenn ich zum Beispiel eine Variable b habe und eine Variable c und wenn ich die jetzt irgendwie mit dem Multiplikationszeichen verknüpfen möchte, dann würde dieser Baum jetzt das Produkt von b und c darstellen. So, und wenn ich das jetzt beispielsweise noch mit a auf a addiere, dann sähe das so aus. Und wenn ich hier beispielsweise d durch E teilen möchte, dann hätte ich einen Teilbaum, der das darstellt und hier oben hätte ich beispielsweise noch eine Differenz. Das bedeutet also irgendwie A plus B mal C, davon wird abgezogen D dividiert durch E. So, und der abstrakte Datentyp Baum, den wir ja eingeführt haben, der war ja jetzt extrem minimalistisch, der hatte ja nur diese 4 Methoden, empty, ich stelle fest, ob überhaupt was im Baum ist, ja, dann konnte ich nach dem Value in der Wurzel fragen und dann konnte ich irgendwie den linken Teilbaum und den rechten Teilbaum mir liefern lassen. So, und heute wollen wir mal das Allereinfachste tun, was man auf so einem Baum tun kann, nämlich auf ihm rumlaufen. In der Informatik sagt man traversieren. Das heißt, wir wollen in einer systematischen Reihenfolge alle Werte, die in dem Baum gespeichert sind, nacheinander ausgeben. Ja, also bei den Traversierungen gibt es mehrere und die uns allen wahrscheinlich am vertrautesten ist, ist die In-Order-Traversierung. Das bedeutet, dass wir im Prinzip als Faustregel haben, wir steigen erst links ab, dann geben wir den Vater aus und dann steigen wir rechts ab. Also für diesen Baum würde das bedeuten, wir müssen offenbar erst alles links von der Wurzel bearbeiten, dann wird der Vater ausgegeben und dann kommt alles das, was wir rechts von der Wurzel haben. Aber das wird natürlich jetzt auf alle Unterbäume rekursiv übertragen. Ja, das heißt, wenn ich den Auftrag habe, erst alles links von der Wurzel abzuarbeiten, dann habe ich da natürlich wieder einen Baum, wo ich die Aufgabe habe, erst links, dann kommt der Vater und dann kommt es rechts. Ja? Also überlegen wir mal, was wäre jetzt das Ergebnis einer In-Order-Traversierung von diesem Baum? Also erst muss dieses alles fertiggestellt werden, ja? Dann kommt das Minus, ich schreibe es vielleicht schon mal hin, ja? Und dann kommt alles, was rechts ist. Wieder in In-Order-Traversierung. So, wenn ich mir das linke anschaue, da kommt zunächst mal das A, ja, dann kommt dieser Vater und dann kommt alles, was hier rechts ist, aber das ist natürlich wieder eine In-Order-Traversierung. Das heißt, aus diesem Teilbaum wird natürlich jetzt B mal C. Ja, das war die Wurzel von dem Gesamten und hier kommt natürlich jetzt hin D geteilt durch E. Das wäre so die Schreibweise, die wir ja auch kennen, so wie wir arithmetische Ausdrücke aufschreiben würden. So, dann haben wir in der Informatik manchmal eine sogenannte Pre-Order-Traversierung. Pre-Order, ich sage immer, das ist so die göttliche Ordnung. Da kommt erst der Vater und dann kommt der linke Sohn und dann kommt der rechte Sohn. Ja, schauen wir wieder mal auf dieses Gebilde. Also der Vater würde als erstes ausgegeben werden, das wäre das Minus. Dann käme in Pre-Order-Reihenfolge der komplette linke Sohn und dann kommt in Pre-Order-Reihenfolge der komplette rechte Sohn. Ja, das heißt also, hier fange ich offenbar mit dem Minus an. Dann kommt in Pre-Order-Reihenfolge dieser linke Teilbaum. Das würde also bedeuten, da kommt erst das Plus. Ja, dann kommt das A. Dann kommt in Pre-Order-Reihenfolge dieser Baum, das wäre also mal, und dann BC. Ja? Und jetzt kommt der rechte Teilbaum, also geteilt, und dann E. Das heißt, dieses ist jetzt das Ergebnis einer Pre-Order-Reihenfolge. So, und wenn wir Pre haben, dann haben wir natürlich auch Post, die Post-Order-Reihenfolge. Die hatte ich ja schon mal motiviert, wenn der Compiler aus ihren arithmetischen Ausdrücken eine Folge von Kommandos generieren möchte, und zwar mundgerecht für den Prozessor, der die jetzt verarbeitet. Dann ist es ja so, dass wir immer erst den einen Operanden abliefern und dann kommt der andere Operand und dann kommt der eigentliche Operator. Ja? Und Postorder ist also jetzt die Reihenfolge links, rechts, Vater. Ja, das heißt also, der ganze Baum in Postorder-Reihenfolge wäre erst diese Hälfte in Postorder-Reihenfolge. So, aber was ist da die Postorder-Reihenfolge? Die Postorder-Reihenfolge von diesem Baum ist natürlich zunächst mal das A. Ja, dann kommt die Postorder-Reihenfolge von diesem Baum, die ist ja BC mal. Ja, und dann kommt dies Plus. Dann kommt die Post-Order-Reihenfolge von diesem Baum, die ist ja D, E geteilt. Und dann kommt das Minus, was ganz oben steht. Das wäre jetzt das, was ausgegeben werden sollte, wenn wir diesen Baum in Post-Order durchlaufen. So, jetzt wird sich herausstellen, dass wir ein super Interface für den Baum haben, weil wenn wir nämlich jetzt diese Aufgabe programmieren sollen, dann ist das jetzt unendlich einfach, wenn wir diese rekursive Idee von In-Order, Pre-Order und Post-Order unmittelbar in unserem Java-Programm umsetzen können. Denn die rekursive Idee, die steht im Prinzip hier schon. Ja? Also hier wird nämlich gesagt, wenn ich eine In-Order-Traversierung machen soll von einem Baum, dann mache ich zunächst mal eine In-Order-Traversierung von dem linken Teilbaum, dann spucke ich den Vater aus und dann mache ich eine In-Order-Traversierung von dem rechten Teilbaum. Ja, das heißt also, wenn ich sozusagen eine Public Static Void In-Order formulieren soll. Zunächst mal, was kriegt diese Methode als Parameter übergeben, damit die arbeiten kann? Also die Aufgabe dieser Methode ist es, die Inhalte aller Knoten, die in dem Baum sind, in einer bestimmten Reihenfolge zu printen. Ja, der Baum. Ja, ich übergebe also dieser Methode einfach einen Baum, Baum B. Und jetzt im Rumpf muss ich sozusagen diese Idee von In-Order umsetzen. Naja, was soll ich denn tun, wenn ich einen Baum B in In-Order durchlaufen soll? Hier steht ja sozusagen die Abkürzung. Was muss ich tun? Ich darf jetzt Rekursion verwenden. Ich habe eine Methode In-Order, die bin ich gerade am Formulieren, und kriege einen Baum B. In welche Teilaufgaben kann ich dieses Problem jetzt zerlegen? Ich behaupte mal, ich rufe als erstes In-Order wieder auf. Und zwar mit wem? Genau, und wie heißt der? Nein, nein. Also Sie kriegen einen Baum B. B.left. Ja? B.left. Also, wenn B ein Baum ist, dann ist B.left der komplette linke Teilbaum, der an dem Baum B hängt. Und den soll ich ja offenbar nach der Regel, die ich da angeschrieben habe, als erstes durchlaufen. So, Tage später, wenn ich von diesem Aufruf zurückkomme, muss ich jetzt was tun? Ich muss jetzt den Knoten, der jetzt praktisch der Vater von dem linken Teilbaum war, den muss ich jetzt printen. Ich will ja sozusagen, ich will hier A plus B mal C und so weiter, das will ich einfach ausdrucken. Ja? Und diese Zeichen A plus B, die stehen ja als Value, stehen die ja jeweils in diesen Knoten drin. Das heißt also, ich mache jetzt hier IO print. So, was mache ich jetzt? Wen printe ich jetzt? Ja. B.value. So, und was muss ich jetzt anschließend machen? Naja, jetzt habe ich den linken abgefrühstückt, jetzt habe ich den Vater gedruckt, jetzt kann ich mich um den rechten Teilbaum kümmern. Ja? Also, in order. B.write. Na. So, wem fällt was auf? Generell bei rekursiven Aufrufen. Der Rekursionsanker fehlt. Ja? Dieses fliegt mir um die Ohren, weil ich steige hier oben, ich kriege einen Baum B und als erstes mache ich wieder In-Order von B.left. Naja, der wird ja wieder B.left machen. Das heißt, ich greife immer wieder auf B.left zu. Ja, das wird hier nach wenigen Schritten abstürzen. Wie lautet jetzt die Rekursionsbremse? Welcher Baum ist es überhaupt nur wert, dass man sich um ihn kümmert? Ja. Der Baum darf nicht leer sein. Das ist genau die Bremse, die wir hier und bei weiteren Beispielen gleich immer wieder benutzen. Ja, das heißt also, dieses B, was mir hier jemand gibt, da sage ich jetzt if not B.empty. Dann mach dieses hier und sonst mach eben gar nichts. So, das heißt also, was hier jetzt steht, ist ein Dreizeiler, mit dem Sie sowas Kompliziertes machen können, wie die In-Order-Traversierung von so einem Baum. Während wenn man da so drauf guckt, dann ist man schon, ja, muss man sich schon konzentrieren, um die in der richtigen Reihenfolge jetzt auszuspucken. So, und genauso wie ich jetzt In-Order hier formulieren kann, kann ich natürlich jetzt auch Pre-Order formulieren. Ja? Also Public Static, Void, Pre-Order, Baum, B. Ja, also, ich vergewissere mich, dass ich überhaupt einen ernsthaften Baum habe. If not, B.empty. Ja. Dann mache ich jetzt, was war die Regel bei Pre-Order? Bei Pre-Order kam zunächst der Vater raus. Das heißt also, hier kommt hin IO print, ja, b.value. So, dann kümmere ich mich um den linken Sohn. Das heißt, ich rufe also wieder die Methode Pre-Order auf mit b.left. Und anschließend rufe ich Pre-Order auf mit b.write. So, damit ist Pre-Order geschrieben. Ja? So, und dasselbe muss ich ja jetzt nicht nochmal anschreiben. Ja? Könnte eben auch mit Post-Order formuliert werden. Ja? Dann würde also hier jetzt stehen Post-Order. Ja, und dann würde ich allerdings jetzt, wie würde das, in welcher Reihenfolge würde das hier stehen? Naja, da würde ich zunächst mal Postorder von b.left machen, dann mache ich Postorder von b.write und dann mache ich print, weil bei Postorder wird erst am Ende der Vater behandelt. So, jetzt fragen wir uns, wie sähe denn beispielsweise Postorder oder Pre-Order oder irgendeine Reihenfolge aus, wenn wir keine Rekursion hätten. Ja? Also das ist jetzt schwierig. Also wir haben jetzt einen Baum und sollen den in Pre-Order beispielsweise traversieren. Aber der Übungsleiter hat gesagt, Rekursion ist verboten. Das heißt, wir steigen hier irgendwie ein und müssen uns jetzt selbst notieren, wo wir noch hin müssen, ja, nachdem wir gewisse Teile behandelt haben. Zum Beispiel, wenn wir hier, also wenn hier jetzt beispielsweise drin steht A, B mal und dann plus C, nur mal als Beispiel. Und wir sollen das jetzt in Pre-Order ausgeben. Dann würden wir ja mit diesem Knoten anfangen und den dürfen wir ja schon drucken, aber wo müssten wir dann absteigen? Wir machen jetzt Pre-Order. Der wird erstmal ausgegeben, aber wo müssen wir jetzt absteigen? Heute will keiner mit mir reden. Ja, nach links absteigen. Aber bevor wir links absteigen, müssen wir uns was merken? Wo wir später noch wieder hin müssen. So, wenn wir jetzt hier sind und geben dieses Mal aus, wo müssen wir dann anschließend absteigen? Wieder nach links. Wir steigen hier bei diesem Pre-Order, linke Hand am linken Griff, steigen wir immer tiefer nach unten. Aber auf dem Weg nach unten müssen wir uns notieren, wo wir später noch hin müssen. So, welcher abstrakte Datentyp ist geeignet, um jetzt dieses Notieren durchzuführen? Wir müssen uns etwas merken und später wieder nachgucken. Den müssen wir uns merken und später nachgucken. Den müssen wir uns merken, später nachgucken. Ich behaupte mal, das schreit nach welchem Datentyp? Keller. Im Keller. Weil wir da nämlich, wenn wir das abgelegt haben, dann schreiben wir dieses da wieder drüber und da werden wir jetzt auf dem Weg nach oben als erstes wieder nachschauen und deswegen ist jetzt der Keller genau der richtige Datentyp, um sich sowas zu merken. So, jetzt mal bitte konzentrieren. Wenn ich hier oben einsteige, was tue ich jetzt auf den Keller? Quasi als Notiz, da muss ich noch hin. Was kommt auf den Keller? Der Baum kommt auf den Keller. Also, was falsch wäre, ich würde das C auf den Keller schreiben. Das ist völlig falsch, denn wenn ich dann das C vom Keller hole, dann habe ich ja überhaupt, dann weiß ich ja gar nicht, was da sonst noch alles dran hängt. Der Knoten alleine ist auch nicht sinnvoll, weil der Knoten ja nicht das enthält, was sonst noch ist, sondern ich muss sozusagen diesen ganzen Baum, der da hängt, muss ich auf den Keller tun. Ich brauche also jetzt für diesen Algorithmus einen Keller von Bäumen. Also ich will es nochmal verdeutlichen, wenn dies der Keller ist, und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt inzwischen schon Plus und Mal und A ausgegeben. Was ist zu diesem Zeitpunkt auf dem Keller drauf, wenn ich schon hier unten jetzt bin? Auf dem Keller ist jetzt inzwischen, also ganz am Anfang, ist dieser Baum da drauf gekommen und dann ist dieser Baum da drauf gekommen. Das heißt, so etwa sieht jetzt der Keller aus. Auf dem Keller sind im Augenblick zwei Bäume, aber natürlich jetzt nicht so mit Haut und Haaren, sondern es sind jeweils die Verweise auf dem Keller. Ja, ein Baum ist ja ein Objekt, welches ich ja erreichen kann, indem ich einem Verweis nachlaufe. Und den habe ich als erstes hier gepusht und danach habe ich ihn gepusht. Und wenn ich also jetzt hier mit dem A fertig bin und ich nicht mehr weiß, habe ich denn noch was zu tun? Naja, dann kann ich jetzt im Keller nachschauen. Ja? So, das heißt also, wir schreiben jetzt mal denselben Algorithmus, der da oben ein Dreizeiler ist, den schreiben wir jetzt mal iterativ. Ja? Also public, static, void und ich nenne den jetzt mal Tiefensuche. Ja? Weil wir im Prinzip mit der Pre-Order-Philosophie gehen wir jetzt immer nach unten, bis es nicht mehr geht und dann müssen wir wieder ein Stückchen zurück. Ja? Also, was wird übergeben? Es wird wieder ein Baum übergeben. Ich nenne den jetzt mal W, wegen Wurzel. So, dieser Algorithmus braucht jetzt noch eine Hilfsvariable, ja? Baum B. Und was braucht er noch? Wir haben es ja gerade in dieser Grafik schon angedeutet. Was braucht er noch? Der braucht jetzt einen Keller. Ja? Das heißt, ich sage einfach, Keller K ist gleich New Verweiskeller. Ich habe jetzt einen leeren Verweiskeller. So, und die Philosophie mit diesem Traversieren ist jetzt die folgende. Im Keller sind immer die Bäume, von denen ich weiß, dass ich mich um die noch kümmern muss. Das heißt, ich würde hier jetzt in diesem Baum, würde ich hier so linke Hand am linken Griff da absteigen. Und wenn ich also rechts was sehe, dann pushe ich den Baum in den Keller. Und wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann gucke ich im Keller nach, ob da noch was drin ist, hole mir aus dem Keller das oberste Element, was ein Baum ist, und mache dasselbe erneut. So, jetzt, was ist das erste initiale Arbeitspaket, was ich in den Keller tue? Und anschließend habe ich die Schleife, nämlich solange noch was im Keller ist, dann kümmere dich drum. Was ist das erste initiale Arbeitspaket? In dem Falle ist es jetzt der Baum W. Ich muss sozusagen mal einmal diesen über mir übergebenen Baum in den Keller tun und dann kommt meine Schleife, ist noch was im Keller, dann hol was raus und kümmere dich drum. Ja? Das heißt also, falls dieser Baum W ein echter Baum ist, also wenn der leer ist, dann ist eh nichts zu tun. Ja? Also if not w.empty, k.push w. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen die Ausgangslage hergestellt. Im Keller ist jetzt der Auftrag. Was da drin ist, sollst du in Pre-Order traversieren. Und jetzt kannst du loslegen. So, und jetzt kommt die typische Schleife, die man so mit abstrakten Datentypen verwendet. Solange noch was da ist, kümmere dich drum. Ja? Also, while, wie heißt das jetzt, solange noch was da ist? Wie stelle ich das jetzt fest? Ja, und was muss ich dazu schreiben? While not k.empty. Ja, solange also der Keller nicht leer ist. Und das bedeutet, dass ich auch jetzt mich natürlich darauf verlassen kann, da ist noch was drin im Keller. Wie hole ich das denn jetzt da raus? Im Keller ist jetzt noch mindestens ein Baum drin, den ich noch verarzten muss. Wie hole ich den da raus, den obersten Baum im Keller? Ja, mit Top. Ja, also B, das ist jetzt sozusagen dieser Baum, an dem ich immer gerade arbeite. B kommt jetzt, wie hole ich den jetzt aus dem Keller raus? K, Top, das ist das oberste Objekt im Keller. Und von welchem Typ ist das denn? Wir müssen das casten, weil das vom Typ Object ist. Und deswegen sage ich also, ich weiß ja, dass es ein Baum ist, weil ich habe ihn ja da reingetan. Ja? Also mach k.top, caste das nach Baum und das habe ich jetzt in dem B in der Hand. So, anschließend kann ich das entfernen mit k.pop. Ja? Damit ist er aus dem Keller rausgenommen. Okay, so, mit diesem B, ja, mache ich jetzt das Folgende. Also das wäre jetzt zum Beispiel hier der Verweis hier auf diesen Gesamtbaum. So, ich gebe es aus, denn ich bin ja in einem Pre-Order-Modus. Ich gebe es aus, speichere den rechten Sohn, falls er da ist, ab und gehe eins nach links. Ja, also du. Also, ich gebe ihn aus. I.O. print. Wen gebe ich jetzt aus? Wie heißt der, den ich jetzt drucken will? Der heißt jetzt b.value. So. Falls der rechts was an sich hängen hat, kommt er auf den Keller. Wie heißt das auf Javaisch? Wie stelle ich fest, ob der jetzt rechts was an sich hängen hat, dass ich dann eben auf den Keller tun muss. Ja, laut. Nee, das war jetzt einmal so zur Hälfte richtig. Also, wie stellen Sie fest, dass der rechte Sohn nicht leer ist? Ja. Ja, if not b.right, ja, das ist ja der komplette rechte Baum, ja, Punkt empty, den kann ich ja fragen, bist du leer? Ja, und wenn das der Fall ist, wenn der also nicht leer ist, was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich ihn pushen. Ja, das heißt also, ich sage jetzt k.push b.right. Das heißt also, ich habe gerade das Plus, habe ich geprintet. Was da rechts dran hängt, habe ich auf den Keller getan. Und jetzt muss ich eins nach links gehen. Was heißt eins nach links gehen? Mein B wird neu gesetzt. Die Variable B, ja? Richtig, ja? Also B.left ist ja der komplette linke Baum, der an dem B hängt. Und das ist jetzt sozusagen, also mein Zeigefinger, der da jetzt runterrutscht, das ist immer das B. W ist gleich B, Punkt left. So, und damit ist diese Du-Schleife zu Ende. Und wie lange mache ich die denn? Do while. Wie lange gehe ich jetzt immer nach links? Ja. Ja, so lang, also wenn ich irgendwann mal zu einem leeren Baum komme, dann ist da nichts mehr zu tun. Also while not B, Punkt empty. So, das war's. Hier ist jetzt, ja, das heißt, wenn dieses nach links absteigen zu Ende ist, dann gucke ich wieder nach, ist denn noch irgendwie ein Arbeitsauftrag im Keller drin? Und wenn ja, dann hole ich mir da wieder einen Baum raus und dann geht es wieder weiter. Ja? Also das ist jetzt die iterativ formulierte Methode, ich habe sie hier jetzt genannt, Tiefensuche, aber die macht genau dasselbe wie Pre-Order, ist eben nur jetzt aufwendiger zu formulieren, aber an dieser Stelle wollte ich eben nochmal das Zusammenspiel von Keller und Baum zeigen. Ja? Ein Keller ist für viele Dinge, die wir mit Bäumen machen, genau das richtige Werkzeug. So, jetzt wer ja jetzt schon am Knatschen ist, ist die Schlange. Ja, die Schlange, wieso ist immer der Keller? Jetzt muss auch die Schlange mal was zu tun kriegen. Ja? Und ich behaupte mal, also wenn wir jetzt einen Baum haben, der jetzt in Breitensuche durchlaufen werden soll. Breitensuche bedeutet, ich gehe so Ebene für Ebene dadurch. Ich gebe also erst den aus, dann gebe ich die beiden aus, dann gebe ich die beiden, die vier aus, und dann kommen die acht. Die müssen jetzt nicht alle vollständig sein, ja, aber so ebenenweise. So, was hat das mit einer Schlange zu tun? Warum ist jetzt eine Schlange eine geeignete Datenstruktur, um jetzt eine Breitensuche durchzuführen? Wer sieht einen Zusammenhang zwischen den Ebenen eines Baumes und einer Schlange? Ja.
Vielleicht lässt man die Schlange erstmal einmal durchgehen und dann fängt man an, sobald man hinten angekommen ist, fängt man an.
Na, die Schlange sollte nicht alles aufnehmen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie hätten vorübergehend dieses in der Schlange drin. Also hier oben wollen wir uns mal jetzt im Augenblick nicht drum kümmern, sondern wir hätten jetzt diese vier in der Schlange drin. Was würden Sie jetzt mit dem Inhalt der Schlange machen und wie sorgt der für neuen Inhalt? Was ist jetzt hier zu tun, wenn diese vier in der Schlange drin sind? Da stehen jetzt irgendwelche Inhalte und was machen Sie mit dem? Was machen Sie mit diesem hier? Wir sind in einer Breitensuche. Ja. Also den gebe ich aus. Und was mache ich aber gleichzeitig oder kurze Zeit danach? Die beiden Söhne, falls er welche hat, hänge ich hinten in die Schlange ein. Dann gebe ich ihn aus. Und falls er Söhne hat, dann gebe ich diese beiden in die Schlange. Und dann kommt er dran. Und dann kommen seine. Ja? Das heißt also, die Schlange, die hat immer Knoten gespeichert. Ich mache jetzt mal, sagen wir mal, ein anderer möglicher Schlangeninhalt wäre jetzt zum Beispiel dieser hier. Ja? Also was im Augenblick in der Schlange drin sein könnte, wären diese beiden und die, die ich auch jetzt schon hinten eingefügt hatte. Ja? Und dann würde er jetzt dafür sorgen, dass er ausgegeben wird und dann hängt dann diese beiden hinten dran. So, jetzt wieder dasselbe Spiel. Was genau befindet sich in der Schlange? Von welchem Typ sind die Objekte in der Schlange? Bäume. Und zwar deswegen, weil wenn ich jetzt wenn ich dieses Gebilde in die Schlange getan habe, dann muss ich ja später, wenn ich seine Söhne einhängen will, die Funktionalität haben, die mir eben der Datentyp Baum liefert. Ja? Das heißt also, die ganze Methode heißt Public Static Void Breitensuche und die kriegt eben auch wieder übergeben einen Baum W und da ist natürlich jetzt eine große Parallelität. Also, ich habe hier irgendwie wieder eine Hilfsvariable B. Und was habe ich jetzt für einen abstrakten Datentyp, den ich jetzt benutze? Eine Schlange. Also schreibe ich jetzt hier hin, Schlange S ist gleich New Array Schlange. Ja, und sagen wir mal, wir brauchten maximal 1000 Objekte, die wir in der Schlange abspeichern. So, was ist jetzt das initiale Arbeitspaket, was in dieser Schlange deponiert wird? Das ist jetzt der uns übergebene Baum, falls er ein richtiger Baum ist. Ja? Also if not w.empty, ja, dann tu ihn da rein. Wie kommt so ein Baum in die Schlange? Die Schlange ist s, die Operation zum Einfügen ist nq. Ne? Also s.nqw. So, damit ist jetzt praktisch die Schlange gefüllt. Wie würde jetzt die typische Schleife lauten, solange noch Arbeit da ist, kümmere dich drum. Was würde jetzt hier stehen? While. Was kommt jetzt? Ja. Not s.empty. Ja. Also solange noch etwas in der Schlange ist, jetzt kann ich mich auch darauf verlassen, dass ich jetzt in die Schlange reingreifen kann. Ja, das heißt, wie greife ich in die Schlange rein? Naja, dieses B ist ja ein Baum. Ja, und diesen Baum, den hole ich jetzt mit S.front, hole ich den jetzt aus der Schlange raus, muss den natürlich wieder casten, weil das B ja jetzt eine Variable vom Typ Baum sein soll. So, was mache ich jetzt mit dem B? Drei Dinge mache ich jetzt mit dem B. Ich printe es, ja, mit IO print. So, und zwar was? Was darf ich dem Print jetzt übergeben? Value, ja? B.value. Was immer in der Schlange war, Studenten, Personen, Charakter, Objekte oder wie auch immer, die kann ich jetzt mit B.value ausspucken. So, wer muss jetzt hinten in die Schlange sich einreihen und warten, bis er dran ist? Die Söhne von B, solange die nicht leer sind. Ja? Also, und zwar als erstes kommt der Linke dran. If not B. Punkt left Punkt empty. Ja, solange also der linke Teilbaum existiert, solange das der Fall ist, tue ich den nach hinten. Also s.nq, ja, s.nq b.left. So, und dann frage ich dasselbe, falls B einen rechten Sohn hat. Also if not b.right.empty, dann tu den rechten Sohn in die Schlange. b.right. Ja, das war's schon. Ja, das heißt also, die typische Schleife hier ist jetzt, ist noch was in der Schlange drin, dann, achso, eins habe ich vergessen. Genau, was habe ich vergessen? Ja? Ja, und wie heißt das? Ja, also hier hätte ich, nachdem ich mir das vorderste Element besorgt habe, mit s.dq die Schlange einen Kopf kürzer machen müssen. Ja? Aber ich habe jetzt, also hier wird ja der Kopf der Schlange entfernt, aber ich habe ja in dem B, habe ich mir natürlich jetzt gerettet, was da ja gestanden hat und kann deswegen anschließend mit dem B hier weiterarbeiten. Ich kann den Inhalt ausgeben, ich kann die Söhne, sofern vorhanden, da reintun und dann frage ich wieder, ist noch was in der Schlange drin? Hol was raus, Kopf ab, kümmere dich um die Nachfahren. Ja, das wäre also jetzt der... Die Breitensuche mit Hilfe der Schlange. Okay. So, dann wollen wir jetzt mal. Dies waren ja jetzt relativ einfache Algorithmen, weil ich auf dem Baum nur lesenderweise gearbeitet habe. Ja? Ich habe ja praktisch nie in dem Baum mal was eingefügt. So, in dem Interface, so wie wir es jetzt haben vom Baum, ist das ja auch gar nicht vorgesehen. Wir haben ja keine Methoden, um in den Baum was einzufügen. Sondern wir haben ja nur Methoden, value sagt uns den Wert der Wurzel und left und right liefert uns die, ja? Also die Frage ist, ob die Iteration schneller ist als die Rekursion. Das kann man jetzt nicht sagen. Also die sind eigentlich in etwa gleich schnell, weil was sie in der rekursiven Version im Prinzip dem Laufzeitsystem überlassen, das haben sie in der iterativen Version selbst organisiert. Ja, also wenn das Java-Laufzeitsystem ein rekursives Programm abarbeitet und hat einen rekursiven Aufruf, dann speichert es auf seinem Laufzeitkeller den momentanen Stand der Variablen ab, damit es später, wenn es mal wieder zurückkehrt, da weitermachen kann. Ja, also diese automatische Verwaltung des Laufzeitsystems, die haben Sie jetzt mit der iterativen Version selbst übernommen. Also von daher sind die im O-Kalkül sowieso identisch. Ja, und mit der Stoppuhr, weiß ich, ist jetzt vielleicht so eine iterative Version einen Tacken schneller. Ja. Vielleicht in diesem Zusammenhang hier mal eine Fangfrage. Was hat denn Tiefensuche für einen Aufwand? Wie aufwendig ist es denn, Pre-Order oder Tiefensuche laufen zu lassen? Wovon hängt das ab? Wie viele Schritte im O-Kalkül macht denn der Algorithmus Tiefensuche? Genau, O von N, ja, weil wir jeden Knoten einmal anschauen, da ist noch ein bisschen Buchhaltung, ja, aber da ist ja irgendwie konstanter Aufwand, den wir pro Knoten treiben. Und wenn der Baum insgesamt N Knoten hat, dann haben wir O von N Schritte, um so eine Tiefensuche zu machen oder um eine Breitensuche zu machen oder irgendeine andere Traversierung. Ja. So, jetzt ist die Frage: Wie können wir denn überhaupt einen Baum mal aufbauen? Also wo was reinkommt in so einen Baum? Wie ist das überhaupt möglich? Mit den Vokabeln, die wir bisher schon haben. Wer sieht eine Möglichkeit, dass so ein Baum mal so langsam irgendwie wächst? Na, da musst du aber jetzt, ein paar müssen das jetzt schon wissen oder irgendwie sich überlegen können. Wie kann jetzt überhaupt ein Baum so schrittweise immer größer werden? Ja. Richtig. Ja, also die Antwort war mit Hilfe der Konstruktoren. Also so wie ich den abstrakten Datentyp Baum eingeführt habe, wo es im Interface keine Methoden gibt für ein Insert, ist die einzige Möglichkeit, so einen Baum wachsen zu lassen, über die Konstruktoren. Und wir hatten Konstruktoren, die bauten so einen Mini-Baum, bestehend aus einem Blatt. Aber wir hatten ja auch einen Konstruktor, der konnte bestehend aus zwei schon vorhandenen Bäumen und einem neuen und einer Wurzel konnte der einen neuen Verweisbaum machen. So, und das wollen wir jetzt mal ganz heftig probieren. Und wir stellen uns jetzt mal folgende Aufgabe. Wir haben einen Ausdruck in Postfix-Notation und sollen dazu den Baum basteln. Also nehmen wir mal an, wir hätten einen Ausdruck in Postfix-Notation, der sähe irgendwie so aus. A, B mal C, D geteilt minus. Das ist ein Ausdruck in Postfix-Notation. Jetzt schauen wir uns mal eben an, wie sieht denn der dazugehörige Baum aus? Das können wir jetzt vielleicht einfach so durch scharfes Hinsehen uns klar machen. Der sieht ja dann irgendwie so aus. So, das ist das, was wir basteln wollen. Und der Input ist dieses hier. Das sieht jetzt schwierig aus. Sie lesen also ein A, dann kommt ein B, dann kommt ein Mal und so weiter. Und Sie sollen jetzt sukzessive den Baum basteln, der da jetzt schon irgendwie so einfach, damit wir darüber gut reden können, einfach schon an der Tafel steht. So, zunächst mal behaupte ich, Wir brauchen wieder zur Buchhaltung, welchen Datentyp, welche Datenstruktur ist jetzt wieder vom Vorteil. Wir müssen nämlich praktisch, wenn wir, also ich schlage jetzt mal Folgendes vor, wenn wir einen Operanden lesen, was machen wir aus dem? Da können wir nichts falsch machen. Da machen wir einen Knoten draus und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir machen da jetzt einen Verweisbaum draus. Also wir lesen das A, ja, und wir machen einen Verweisbaum bestehend aus dem Knoten mit dem Inhalt A. Jetzt kommt der nächste Operand. Da machen wir wieder einen Verweisbaum draus mit dem B in der Wurzel als einziger Knoten. Jetzt kommt ein Mal. Was muss jetzt passieren, wenn so ein Mal kommt? Ja, also aus diesem Mal muss jetzt mit den Söhnen A und B ein neuer Verweisbaum entstehen. Spätestens jetzt denken wir, schade auch, wo findet jetzt das Mal die Söhne, die an ihn dran geflanscht werden sollen? Wo haben wir die wohl oder wo hätten wir die wohl gut speichern können? Also auf dem Wege von links nach rechts, wenn da jetzt diese Operanden auftauchen, wo speichern wir die, damit wir die dann später, wenn sie gebraucht werden als Söhne, wieder hervorkramen? In einem Keller. Also heute sind fast alle Antworten immer so Keller. Ja? Da können Sie nicht viel falsch machen. Also, wir haben einen Keller und in den tun wir jetzt Folgendes rein. Wenn wir einen Operand sehen, dann legen wir im Keller den Verweisbaum ab, der auf diesen Operanden zeigt. Wenn dieses B gekommen ist, legen wir in den Keller den Verweis auf den Verweisbaum ab mit dem B in der Wurzel. Jetzt kommt das Mal. Das Mal ist jetzt zunächst mal ein Objekt und welchen Konstruktor nehmen wir jetzt, um jetzt ein neues Bäumchen zu machen? Wir nehmen jetzt den Konstruktor, der aus einem Baum und aus einem Objekt und noch einem Baum einen neuen Baum machte. Das heißt also, wir nehmen jetzt die beiden Verweise, die im Keller sind, die obersten Verweise im Keller, den rennen wir jetzt nach. Wir nehmen diesen Verweis und nehmen den rauf und ketten den da an. Dann nehmen wir diesen Verweis aus dem Keller und sagen, okay, du bist mein linker Sohn. Und was muss jetzt passieren? Der ganze Baum muss jetzt wieder in den Keller, gelb, ja. Der ganze Baum muss jetzt wieder in den Keller. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kommt das C. Das C wird wieder ein neuer Verweisbaum, der in den Keller kommt. Ja? Dann kommt das D. Und das D wird wieder ein Verweisbaum, der in den Keller kommt. Jetzt kommt das geteilt. Und das geteilt ist jetzt ein Operator. Und der Operator sagt immer, wenn alles klargegangen ist, dann sind die mir zugeordneten Operanden, die müssen jetzt im Keller sein. Ja? Das heißt also, der nimmt jetzt hier den obersten aus dem Keller und den zweitobersten aus dem Keller, ja, und klebt die an sich dran und fügt sich in den Keller ein als das ein weiteres Verweisbäumchen. So, jetzt kommt das Minus. Und das Minus sagt, okay, ich werde ein Objekt mit dem Minus in mir drin und ich schaue jetzt in den Keller rein. Wenn alles klargegangen ist, müssen jetzt die beiden obersten Einträge im Keller, die müssen jetzt meine Söhne werden. Das heißt also, wir nehmen wieder den obersten und hängen den hier rechts dran. Dann nehmen wir den zweitobersten und hängen den hier links dran. Und dann tun wir den natürlich, der Baum, der jetzt entstanden ist, in den Keller. Und jetzt ist der Algorithmus am Ende. Das heißt, der Algorithmus hat den Auftrag, uns den Verweis auf die Wurzel des Baumes zu liefern, der diesem Postfix-Ausdruck entspricht. Und dann können wir natürlich mit dem Baum machen, was wir wollen. Wir können den jetzt traversieren oder wie auch immer, aber auf jeden Fall hätten wir jetzt diesen String, hätten wir jetzt in einen solchen Baum übersetzt. So, Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Das heißt, das ist jetzt eine Methode, ja, ich nenne die jetzt mal Postfix-Baumbau, die aus einem Character-Array, tak, 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 aus einem Character-Array nach und nach diesen Baum baut. Ja? Also, public, static, lass erstmal offen, was der zurückliefert, Postfix, Baum, Bau. So, was kriegt er übergeben? Was geben wir ihm, damit er also arbeiten kann? Wir geben ihm ein Character Array Ausdruck. So, und in diesem Character Array, da steht also ein syntaktisch korrekter Postfix-Ausdruck drin. Also wir machen jetzt nicht noch irgendwie eine Überprüfung, ob das wohl alles stimmen kann, was da in dem String steht, in dieser Zeichenkette steht, sondern der ist jetzt hier einwandfrei, dieser Ausdruck. Und was soll der denn zurückliefern? Den Baum, ja? So, das ist jetzt eine wohldefinierte Aufgabe. Wir kriegen ein, ja. Ja, der Verweisbaum ist eine spezielle Implementation des Baumes, aber generell soll etwas zurückkommen, welches über die Methoden empty, value, left und right verfügt. Ja? So, was brauchen wir an Variablen? Da wir jetzt ganz heftig mit den Konstruktoren des Verweisbaums arbeiten, brauchen wir jetzt Verweisbäume. Verweisbaum links und rechts und dann irgendwie noch so ein Hilfsbaum B. Ja, weil, um jetzt Dinge wachsen zu lassen, haben wir nur die Konstruktoren zur Verfügung und die Konstruktoren sind nun mal in der Implementation Verweisbaum drin. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder, wie wir auf diesem Bild gesehen haben, wir brauchen ganz heftig einen Keller. Ja, also Keller K ist gleich New Verweiskeller. So, damit haben wir jetzt einen leeren Verweiskeller. Und jetzt kommt einfach eine Schleife, wo wir sukzessive die Zeichen in dem Array abarbeiten. Also for integer i gleich 0, i kleiner Ausdruck Punkt length. Ja, also das ist ja ein Array, deswegen gibt es da das Datenfeld length, i++. Jetzt holen wir uns also da haben wir hier noch so ein Character C. Wir holen uns jetzt hier mit dem aus dem Array Ausdruck an der Stelle i, holen wir uns jetzt das Zeichen C. Das könnte jetzt so eine Variable sein, sowas wie a oder x oder m, oder es könnte ein Operator sein, wie Plus und Minus und so weiter. Ja? So. Das Bild, was hier so entsteht, da brauchen wir auf jeden Fall für dieses C ein Charakterobjekt. Wir müssen also als erstes aus dem C so ein X machen, nämlich wodurch? Wie machen wir jetzt aus dem Charakter C das Charakterobjekt? Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Wie funktioniert das? Ich habe ein Zeichen C, das vom Typ char, und möchte daraus jetzt gerne ein Charakterobjekt machen. Also, genau, wir schreiben New Character. Also wer das jetzt nicht weiß, fällt durch die Klausur. Das sage ich jetzt einfach mal so zur Verunsicherung. Ja? Also das sind die Basics, die Sie spätestens hier drauf haben müssen. Dass Sie aus einem Zeichen ein Objekt machen mit dem Konstruktor von der Wrapper-Klasse Character. New Character C. So, jetzt haben wir also eine Variable, die in der Lage ist, oder sie enthält jetzt das gelesene Zeichen in Form eines Objektes. So, jetzt kommt die Fallunterscheidung, ob ich jetzt eigentlich einen Operanden habe oder ob ich jetzt einen Operator habe. Ja. Wen initialisieren? Ich habe es immer noch nicht akustisch. Da haben Sie recht, das X ist ein Objekt, ja? Also Object X ist richtig, das fehlte noch. So, jetzt stellen wir erstmal fest, habe ich einen Operand oder habe ich einen Operator? Und das stelle ich jetzt dadurch fest, dass ich sage, wenn du nicht plus minus mal geteilt bist, dann bist du ein Operand. Ja? Also if C verschieden ist von mal und C ist verschieden von plus und C ist verschieden von minus und C ist verschieden von geteilt. Wenn das der Fall ist, dann haben wir jetzt einen Buchstaben A, B, C, D und so weiter, was jetzt sozusagen der Name einer Variablen sein soll. So, und das ist ja der einfache Fall. Ja, wenn ich hier so durchgehe und ich lese jetzt ein Operand, was musste ich da erstmal nur machen? Der musste ja jetzt noch nicht verknüpft werden, sondern was habe ich aus einfach mit dem gemacht? Aus dem habe ich schon so ein kleines Bäumchen gemacht. Ich habe den zu einem einzigen Verweisbaum gemacht. So, und dafür habe ich aber ja einen Konstruktor. Ja? Ich kann jetzt einfach sagen, B ist gleich new Verweisbaum X. Also ich habe einen Konstruktor, der aus einem Objekt X einen Verweisbaum macht, bestehend einfach nur aus diesem X in der Wurzel. So, das ist sozusagen der einfachere Fall. Wenn ein Operand ist, dann mache ich aus diesem Operanden, den ich vorher schon zu einem Objekt gemacht habe, mache ich ein Verweisbäumchen. So, jetzt kommt der schwierigere Teil. Ich habe jetzt offenbar einen Operator vor mir. Was muss man jetzt tun? Ich habe jetzt so einen Operator vor mir, wie beispielsweise dieses Minus. Ja? Und der muss sich jetzt irgendwie seine Operanden besorgen. Wo kommen die her? Wo kommen die jetzt her? Ja. Die sind schon, hoffentlich, und weil wir ja korrekte Postfix-Ausdrücke haben, sind die jetzt im Keller. Wer liegt zuoberst im Keller? Der rechte Teilbaum. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt sage R, ich hole mir jetzt den rechten Verweisbaum aus dem Keller raus. Das heißt also, ich sage K.top. Damit gucke ich mir das oberste Kellerelement an. Und dieses oberste Kellerelement, weiß ich, ist ein Verweisbaum. Deswegen muss jetzt hier Verweisbaum hin. Ja? Verweisbäume deswegen, weil ich mit dem R später ja nochmal was machen möchte, was aber nur der Konstruktor im Verweisbaum beherrscht. So, ich habe also jetzt aus dem Keller den obersten Baum rausgeholt. Was muss ich jetzt mit dem Keller machen? Der Mo hat seine Schuldigkeit getan, also kommt jetzt K.pop. So, wer liegt jetzt zuoberst im Keller? Der andere Partner, das L. L ist gleich Verweisbaum also Verweisbaum als Casting-Operator von K.top und dann hau weg den Scheiß. So, und jetzt, wie mache ich jetzt aus den beiden Bäumchen und also das X ist schon vorhanden. Ich habe jetzt bereits ein Charakterobjekt X, da steht nämlich der Operator drin. Und ich habe jetzt die beiden Bäume zur Hand. Was muss ich jetzt also tun? bastel mir jetzt einen Baum, genauso wie hier. Aber mit welchem Konstruktor? Ja. Richtig, wir hatten einen Konstruktor, der hieß Verweisbaum, ja, da hatten wir mehrere von, und der wurde gefüttert mit insgesamt drei Parametern, nämlich dem linken Verweisbaum, ja, dem Objekt und dem rechten Verweisbaum. Und daraus lötete dieser Konstruktor lötete daraus einen neuen Verweisbaum. Und der ist jetzt in dem B wieder zur Hand. Das heißt also, wenn wir jetzt hier hinkommen, an diese Stelle, steht ein B zur Verfügung, welches entweder einfach nur aus einem einzelnen Charakterobjekt besteht, dann war es nämlich ein Operand, oder aber besteht aus einem Bäumchen, wo in der Wurzel ein Operator steht und wo irgendwas an ihm dranhängt. Wir sind ja in einer Schleife, damit das Ganze jetzt irgendwie auch weiter funktioniert, muss ich jetzt mit dem B was machen? Ja. Das muss auf den Keller, damit jetzt im weiteren Verlauf des Lesens von dem Postfix-String man wieder aus dem Keller die zugehörigen Operanden holen kann. So, und wie kommt dieser Baum B auf den Keller? Einfach mit k.push B. So, und damit ist jetzt diese Vorschleife zu Ende. Das heißt, die Vorschleife geht durch diesen Charakterstring durch und baut also immer wieder diese Bäumchen auf und legt immer im Keller die Verweise ab, sodass wir im Keller immer Zugriff haben auf schon teilweise zusammengebastelte Bäume. So, was ist jetzt der letzte Befehl, der jetzt fehlt? Denken Sie daran, was diese Methode versprochen hat. Ja. Was sagen die anderen? Return ist richtig. K.top ist auch richtig. Und was fehlt noch? Ein Baum. Ja? Also wir wissen ja, dass ein Baum auf dem Keller ist. Der Compiler hat oben gemerkt, wir haben ihm versprochen, dass wir einen Baum zurückliefern. Also muss dies jetzt nochmal hier gecastet werden auf Baum. Und damit ist dann diese Methode durchgelaufen. Return Baum k.top. Nochmal, in dieser Methode ist jetzt keine Fehleranalyse, da wird jetzt irgendwie nicht darauf reagiert, dass irgendwo etwas nicht passt. Damit das wieder auf eine DIN A4-Seite passt, geht jetzt hier wirklich, wir gehen davon aus, dass dieser Ausdruck irgendwie ein korrekter Postfix-Ausdruck ist. So, letztes Beispiel, wo wir wieder einen Keller ganz heftig brauchen. Denken Sie nochmal an die Pre-Order-Traverse. Bei der Pre-Order-Traverse haben wir eine Methode gehabt, die hieß Pre-Order. Die bekommt von uns den Baum und jetzt rast sie da durch und druckt an jedem Knoten den Inhalt aus, an der Stelle IO-Print B.Value. So, der Nachteil bei diesem Ansatz ist natürlich jetzt der, wenn wir jetzt was anderes machen möchten, als beispielsweise den Printen, dann müssen wir eine komplett andere Methode schreiben, obwohl das Traversieren letztendlich ja dasselbe ist. Nehmen wir an, wir sollten die Inhalte aufaddieren. Ja? Beim Aufaddieren hätten wir auch die Pre-Order-Methode, aber statt Print würde da irgendwie jetzt so eine Addition passieren. Und was man eigentlich ja jetzt lieber hätte, wäre, dass wir einen Baum haben, und dass wir dem anbrüllen, gib mir mal deinen nächsten Knoten in Pre-Order-Traverse und lass das mal mein Problem sein, was ich damit mache. Und dann tue ich was und wenn ich dann wieder einen Knoten brauche, in Pre-Order-Reihenfolge, dann rufe ich wieder und jetzt bitte den nächsten. Ja, so, und das ist jetzt maßgeschneidert für das Interface Enumeration. Also Sie haben sich ja vielleicht schon manchmal gefragt, warum haben wir überhaupt diesen Aufwand mit dem Interface und der Implementation? Das hätte man doch auch immer alles in eine Datei reinschreiben können. Manchmal ist das in der Tat auch möglich, aber oft ist es sinnvoll, diese Funktionalität zu trennen. So, und im Hause Java hat man ein Interface vorgeschlagen, was Sie jetzt implementieren sollen, nämlich das Interface Enumeration. Wenn ich ein Objekt habe, E, welches das Interface Enumeration implementiert, dann kann ich diesem E zwei Dinge zurufen. Das eine ist, hast du meine Markalter? Das heißt, das Objekt verwaltet eine Menge von Objekten und ich kann immer sagen, gib mir mal eins, gib mir mal das nächste. Und das andere, was ich ihm zurufen kann, ist, hast du überhaupt noch welche? Das heißt, die typische Schleife, die jetzt viel komfortabler ist als die, die wir da in dem rekursiven Preorder haben, ist die folgende, solange while e.has more elements, also ich kann ein Enumeration-Objekt e, kann ich mit der Methode has more elements fragen, hast du noch Daten in dir gespeichert? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann ich mir eins geben lassen von den Daten. Object x ist gleich e.nextElement. So, und dann kann ich sozusagen das x verarbeiten, so wie ich es möchte. Und das ist jetzt die typische Schleife, die deswegen möglich ist, weil sich jemand die Mühe gemacht hat, zu diesem Interface, wo Java gesagt hat, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn man eine Menge von Daten hat und man kann jetzt mit zwei Methoden die verwalten, nämlich die eine Methode sagt, sind da überhaupt noch Dinge drin? Und die andere Methode ist, ja, dann rück mal eins raus. So, was hat das jetzt mit unserer Pre-Order-Traversierung zu tun? Wenn wir dieses möglich machen wollen, dass wir also unseren Baum in einer ganz bestimmten Reihenfolge häppchenweise geliefert bekommen, dann müssen wir ein Objekt bauen, und das müssen wir jetzt hier hinschreiben, welches uns ein E abliefert. Und dieses E können wir dann dauernd fragen, ist noch was da? Dann gibt man wieder das nächste. Das heißt also, wir machen hier jetzt den Konstruktor New Preorder Traverse. Und wir haben einen Baum W. Und den wird jetzt unsere Implementation Preorder Traverse zu einem Enumeration-Objekt machen. Also, public class Preorder Traverse. So, was fehlt? Was muss jetzt hier hinter? Wer ist noch bei mir? Was kommt jetzt hier hinter? Wir implementieren jetzt unsere eigene Preorder Traverse. Und was kommt dahinter? Implements Enumeration. Ja, das heißt, wir müssen jetzt in unserer Implementation einen Konstruktor definieren. Den haben wir da unten schon in unserem jugendlichen Leichtsinn aufgerufen. Und wir müssen die beiden Methoden hasMoreElements und nextElement implementieren. So, und was brauchen wir wahrscheinlich wieder? Ja? Wir sind in der Episode Keller, Bäume und andere Probleme. Wir brauchen einen Keller, weil wir nämlich den Keller benötigen zum Verwalten von den Teilbäumen, die demnächst irgendwie abgeliefert werden müssen. Ja? Also das heißt, ich habe hier jetzt als interne, als lokale Variable einen Private Keller K. Das ist das, was ich brauche. Mehr brauche ich nicht zu meinem Glück. So, jetzt kommt der Konstruktor. Public. Der Konstruktor heißt Preorder Traverse. Pre-Order-Traverse und er kriegt übergeben einen Baum W. So, was wird er wohl machen, dieser Konstruktor, wenn er diesen Baum kriegt? Wenn das ein echter Baum ist, dann tut er den in den Keller rein und wartet. Er wartet darauf, dass endlich mal einer ihn fragt, hast du noch was? Oder dass ihm jemand sagt, gib mal den nächsten Knoten ab. Ja, das heißt also, wenn dieser Baum W verschieden ist, also wenn das kein leerer Baum ist, if not W.empty, ja, dann tue ich diesen Baum in den Keller K rein. Ja? So, jetzt habe ich eins vergessen. Der Keller muss natürlich noch instanziert werden. Ja? Also hier muss hin, K ist gleich New Verweiskeller. So, das heißt, der Konstruktor bastelt sich einen Verweiskeller und legt den übergebenen Baum initial da drauf. So, die einfache Methode ist natürlich die Methode has more elements. Da muss jetzt jeder selbst drauf kommen. Also public boolean has more elements. Wie stellt jetzt unser Keller fest, dass er noch was rausrücken kann? Ja. Genau. Wenn der Keller leer ist, kann er nichts mehr abliefern. Und wenn noch was in ihm drin ist, dann kann er noch was abliefern. Noch muss er ja nicht... Bitte? Ja, laut und deutlich. Return. Not k.empty. Genau so mock wie das. Ja, also das ist jetzt die eine von den beiden Methoden, die wir von unserem Enumeration-Objekt erwarten. Wir können es fragen, hast du noch was? Und was es dann ist, das wird ja die andere Methode jetzt klären müssen. Aber diese klärt einfach nur, ich habe noch was. Und zwar, wenn der Keller leer ist, dann ist die Antwort nein. Und wenn der Keller nicht leer ist, ist die Antwort ja. So, jetzt die letzte Funktionalität, hier die etwas pfiffigere, public next element. Ich rufe dem Enumeration-Objekt zu next element. Von welchem Typ ist diese Methode? Was liefert die ab? Was liefert diese Methode zurück? Ja, ein Objekt. Ausnahmsweise mal nicht ein Keller. Ja? Also hier war jetzt mal Objekt richtig. Und zwar deswegen, ja, weil dieses Interface Enumeration ist so allgemein gehalten, dass eben jeder, der irgendwas zu verwalten hat, damit arbeiten kann. Und deswegen liefert jetzt diese Methode NextElement liefert etwas zurück vom Typ Object. So, jetzt ist die Frage, jetzt brauchen wir irgendwie 4 Zeilen, um aus dem Keller herauszupopeln, was wir eigentlich zurückgeben wollen. Und gleichzeitig muss der Keller aber dafür sorgen, dass er auf die nächste Anfrage vorbereitet ist. Ja? Also, wo kommt das jetzt wohl her, was wir zurückgeben sollen? Wo wird das jetzt sein in dem Keller? Ja. Das wird die Wurzel sein. Ja? Das heißt also, wir holen uns jetzt erstmal als Baum B, ja, holen wir uns jetzt aus dem Keller den obersten Eintrag mit Baum, ja, k.top. Das heißt, wir haben also jetzt in der Hand etwas vom Typ Baum und den kicken wir jetzt auch sofort aus dem Keller raus, k.pop. So, und jetzt ist dieser Baum, das ist das, was wir zurückgeben wollen. Oder, das ist jetzt etwas lax gesprochen, etwas genauer. Was von diesem Baum wollen wir zurückgeben? Geben wir den ganzen Baum zurück? was mal andere. Was wollen wir von diesem Baum B jetzt zurückgeben an den Aufrufer, der Next Element haben möchte? Was geben wir da zurück? Ja, den Value. Ja, weil in dem Baum sind ja in den Knoten ist ja unsere Nutzlast abgelegt. Deswegen werden wir irgendwann mal jetzt gleich von dem Baum sein Value zurückgeben. Ich schreibe es hier schon mal hin. Also wir werden sagen müssen, return b.value. Das ist das, was unser Auftraggeber von uns erwartet. So, jetzt müssen wir aber den Keller vorbereiten, damit wir noch weitere Anfragen bekommen können. Und dazu behaupte ich, müssen wir jetzt einfach was mit den Söhnen von dem B machen. Die Wurzel ist ja jetzt gerade verarztet. Was machen wir jetzt mit den Söhnen? Ja. Wenn die nicht leer sind, pushen wir jetzt die Söhne in den Keller rein. Und zwar in welcher Reihenfolge? Erst den rechten und dann den linken. Ja? Das heißt also, wir fragen jetzt dieses B, ob es einen rechten Sohn hat. If not b.right.empty. Ja, wenn da also jetzt ein richtiger Baum dran hängt, dann tun wir den jetzt in den Keller. K.push b.right. So, danach fragen wir, ob er eventuell einen linken Sohn hat. B.left empty. Dann K.push b.right. B.left. So, und anschließend können wir das B.value retournieren und damit ist jetzt diese zweite Methode NextElement implementiert und damit ist unsere Implementation fertig von der Pre-Order-Traverse und dann ist praktisch es möglich, dass wir so etwas tun. Wir haben uns irgendein W gebastelt. Wir haben uns irgendeinen Baum gebaut. Ist jetzt völlig egal, woher der kommt. So, und wenn wir jetzt von diesem Baum gerne möchten, dass wir immer wieder auf Zuruf das nächste Objekt in Pre-Order-Reihenfolge bekommen, dann sagen wir immer zu diesem E, hast du noch was? Dann gib mal eins rüber. Und dann können wir hier sozusagen mit diesem X machen, was wir wollen. Ja? Alle sind erschüttert. Ja, aber so ist das Leben. Gut, dann machen wir morgen weiter.